Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Das Thema, über das wir heute informieren wollen, das Milliardennetzwerk. Wer in der digitalen Deutschland AG den Ton angibt.
Hier ein Hinweis des heutigen Werbepartners der Bayern LB, einem wichtigen Investitionsfinanzierer der deutschen Wirtschaft. Unternehmen brauchen einen zuverlässigen und branchenerfahrenen Finanzierungspartner. Die agilen Sektorenteams der Bayern LB kennen die Herausforderungen ihrer Kunden, speziell aus Sektoren wie Mobilität, Energie, Technologie oder Maschinenbau. Sie beraten Unternehmen mit tiefer Sektorexpertise, entwickeln tragfähige Finanzierungskonzepte und begleiten nachhaltige Zukunftsinvestitionen. Mehr auf bayernlb.de/fortschritt.
Es ist Freitag, der 16. Juli 2021. Lange Jahre hatten Deutschlands Startups in der Regel eher Maskottchenstatus. Irgendwie ganz knuffig, aber für die deutsche oder europäische Wirtschaft nicht wirklich spielentscheidend. Das scheint sich im Jahr 2021 zu ändern. Nahezu im Wochentakt stießen zuletzt deutsche Jungfirmen in die Riege der Einhörner vor, also derjenigen Unternehmen, deren Wert auf mehr, zum Teil weit mehr als 1 Milliarde Euro taxiert wird. Um mal nur drei Beispiele zu nennen: WeFox, ein Versicherungsagent, Trade Republic, ein Wertpapierhändler, Celonis, ein Softwarehersteller. Die Fälle werfen ein paar Fragen auf, die für die Zukunft der deutschen Wirtschaft entscheidend sein können. Ist die deutsche Start-up-Szene plötzlich so viel besser geworden? Oder zeigt sich hier nur die Geldschwemme, die praktisch alle Vermögenswerte nach oben treibt? Und wenn die deutsche Digitalszene so viel mehr Geld anzieht, wer gibt da eigentlich den Ton an? Wer sind die entscheidenden Spielerinnen und Spieler? Ich bin Sven Clausen und habe heute jemanden zu Gast, der genau zu diesen Fragen in den vergangenen Wochen recherchiert hat und uns deswegen auf den Stand der Dinge bringen kann. Meine Kollegin Christina Kyrasoglu. Guten Morgen, Christina.
Guten Morgen, Sven.
Christina, Deutschland rühmt sich ja, eine offene Volkswirtschaft zu sein. In Digital-Deutschland haben aber über ein Jahrzehnt lang eine sehr kleine Gruppe von Menschen den Ton angegeben. Warum eigentlich und wer war das?
Ja, das stimmt. Also der Grund lag erstmal ganz simpel darin, dass einfach niemand sonst mehr in Internetunternehmen investieren wollte. Nach dem Absturz des neuen Markts, ja, da war das Trauma groß und man muss auch sagen, hätten sich da mehr Investoren gefunden, wäre die Entwicklung der Szene sicher ganz anders verlaufen. So aber hat sich recht schnell eine kleine Gruppe herausgebildet, wo eben jeder jeden kannte. Und das kann man beispielhaft ganz gut auf einer Grafik sehen, die wir auch zu dem Artikel erstellt haben zum digitalen Netzwerk in Deutschland. Und ja, am Anfang waren als Geldgeber besonders wichtig einmal natürlich die Samwa-Brüder, dann Lukas Gadowski, Christoph Mayer und Klaus Hommels. Und unmittelbar folgten dann daraus noch Leute wie Florian Heinemann, Felix Haas und eine Handvoll andere.
Okay, den Link zu deiner Geschichte über die digitale Deutschland AG samt der Grafik, die stellen wir in die Shownotes. Die Personen, die du gerade genannt hast, erzähl doch mal bitte zu denen etwas. Was ist an denen so exemplarisch?
Ja, dafür muss man die Ursprünge dieser Szene verstehen. Also es ging auf der einen Seite los mit den Samwa-Brüdern. Deren Ansatz war, wir nehmen erfolgreiche Ideen aus den USA und kopieren sie für Europa, also zum Beispiel eBay. Und damit das klappt, hat Oliver Samwa Berater von BCG, McKinsey und so weiter abgeworben. Und ja, wie ein Gesprächspartner sagte, mit Bussen zu Rocket gekarrt. Wow. Und die sollten dann die Unternehmen aufbauen. Also die Gründer haben gutes Gehalt bekommen und sehr geringe Firmenanteile. Und es ging quasi um die Execution. Und ja, von Rocket Internet haben sich dann so über die Zeit eben einige Gründer abgesetzt, die dieses Netzwerk aber weiter pflegen und sich weiter aufeinander verlassen. Man kennt sich ja schon lange. Also einer war Florian Heinemann, der hat dann seinen eigenen Investor Project A gestartet. Andere wie David Khalil oder auch ein Home24-Gründer haben sich in so einem Privatkollektiv für Investoren zusammengeschlossen, Saarbrücker 21, und die investieren auch heute noch zusammen. Und ja, wieder andere wie zum Beispiel Hakan Koç haben selber gegründet, Auto1. Das ist der größte Börsengang bisher hier in Deutschland aus dem Bereich. Und auf der anderen Seite stand Lukas Gadowski, der hat einen Inkubator aufgebaut namens Team Europe, und die Wegbegleiter von ihm beschreiben, dass er da sein gesamtes Geld in junge neue Firmen gesteckt hat und ja mit diesen kleinen Investments alles Mögliche irgendwie angeschoben hat. Und das Ganze war wohl ja deutlich unsystematischer als bei Samwa und offener. Also da konnte jeder mitmachen, der wollte. Und dann so über die Zeit hat Gadowski seine Anstrengungen eigentlich auf Delivery Hero fokussiert und sich darauf eingeschossen, das durchfinanziert, wenn mal das Geld knapp wurde. Ja, und aus dem Kosmos kommen dann zum Beispiel Leute wie Doreen Huber, die auch seitdem weitere Firmen gegründet und verkauft hat und in Startups wie Volocopter, die Flugtaximacher, investiert hat. Ja, und so ziehen sich diese Kreise.
Also im Grunde genommen zwei Quellen. Einmal Rocket Internet, das Samba-Imperium, und dann Lukas Gadowski. Ja, ein klassisches Netzwerk oder zwei klassische Netzwerke, und die haben ja immer positive und negative Effekte. Positiv, man kennt sich und vertraut sich. Entscheidungen können schneller fallen. Negativ, es ist schwer von außen reinzukommen, für Menschen, die eben nicht im Netzwerk sind, und auch mitunter wohl schwerer für ganz neue Ideen. Was waren die Folgen?
Also wenn wir heute auf die Szene schauen, die sich selbst ja als durchaus progressiv versteht, dann muss man feststellen, es gibt kaum Gründerinnen, es gibt kaum Frauen in Führungspositionen der größeren Tech-Firmen, es gibt fast keine Partnerinnen bei den Investoren. Und wie jetzt noch eine Studie gezeigt hat, bekommen Gründende mit Migrationshintergrund auch noch weniger Geld von Investoren als andere Gründer. Also da sieht man, dass die Konzerne in Deutschland zumindest auf dem Papier ja wohl doch fortschrittlicher dastehen, was ja vielleicht auch mal zum Nachdenken anregen könnte. Ja, und meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner haben mir das während der Recherche so beschrieben, dass man sich natürlich irgendwie schneller bewegen konnte. Man kennt sich, man vertraut sich, das ist alles einleuchtend, aber eben, dass sich auch keine Streitkultur entwickelt hat, bis heute auch nicht so recht, weil man voneinander völlig abhängig ist. Ja, jeder hat Co-Investments untereinander und geht auch davon aus, dass es in Zukunft so weitergeht. Und das führt zu einer gewissen Betriebsblindheit. Also eingangs hat man vor allem auf so Endkundenmodelle geschaut, also Möbelbestellung, Klamottenbestellung, Schuhbestellung, und nicht so viel auf die Softwarelösung, und hat eben auch in Modelle investiert, die man verstanden hat, also diese Kundenmodelle. Also man muss auch sagen, wäre da ein großer Geldgeber gekommen, hätte man das Kapital ja auch sicher nicht abgelehnt, weil so wenig da war. Ja, das hilft ja im Endeffekt jedem, der in dieser Branche dann unterwegs ist. Wenn meinetwegen ein deutscher DAX-Konzern gesagt hat, wir setzen hier jetzt einen dicken Fonds auf, der alles irgendwie unterstützt, mit anschiebt, aber da kamen ja auch nicht so viele Impulse. Und so haben eben einige wenige Gründer ihr Gehalt, was sie aus ihrem eigenen Startup gezogen haben, wieder ins nächste Startup investiert. Also da ging es wirklich um Summen von 1.000, 2.000, 3.000 Euro am Anfang zum Teil, die eine Person irgendwo reingesteckt hat. Im Endeffekt hat es sich für sie heute gelohnt. Sie haben einen Einfluss gewonnen, weil die eigentlich alle oder fast alle damit sehr reich geworden sind, weil Tech eben einfach immer mehr geworden ist.
Das Neue am Jahr 2021 ist aber ja, dass jetzt die großen Geldgeber, die du genannt hast, die am Anfang nicht da waren, offensichtlich jetzt da sind. Warum sind diese großen Finanziers von jungen Firmen wie Andreessen Horowitz oder Sequoia und dergleichen nicht früher nach Deutschland gekommen? Haben die sich von dem Netzwerk abschrecken lassen? Waren die Ideen einfach zu schlecht, die du genannt hast, so eine Fokussierung auf die Endkunden? Was waren die Gründe?
Also das Netzwerk ist sicherlich keine Abschreckung, sondern eine Voraussetzung dafür, dass solche Investoren kommen. Denn wenn es schon einen Kreis an erfahrenen Privatinvestoren gibt, die solche Firmen auch erstmal anschieben, dann ist es eben auch für die großen Investoren natürlich deutlich attraktiver. Ich denke, die deutsche Szene hatte vor allem einen schlechten Ruf durch den Klonkrieger Samba, der aus Sicht der US-Investoren eben nur geklaut hat, wo man auch sagen muss, aus heutiger Sicht ist es durchaus scheinheilig, wenn man mal schaut, dass Big Tech ja auch wirklich alle Startup-Ideen klaut, die ihnen irgendwie dienlich sein können. Aber damals war die Mentalität so, und ich denke, der Markt hier ist attraktiver geworden aus mehreren Gründen. Also erstens gibt es mehr und mehr Softwarefirmen, die attraktiv sind, die interessante Modelle haben. Und da hat Rocket und Co. halt durchaus auch eine Vorbildwirkung gehabt. Ja, es trauen sich auch immer mehr Leute zu gründen, die halt sehen, damit wird auch Geld verdient. Und es gibt Netzwerke wie das CDTM, das ist eine Einheit an der TU und LMU München, die ganz gezielt Gründerwissen bei Studenten und Studentinnen fördern, die eben dazulernen wollen. Und es hieß ja auch immer, dass es ein Problem ist, dass Deutschland forschungsstark ist, aber sich nichts in die Praxis übersetzt. Und da sieht man jetzt auch zarte Anfänge der Veränderung. Ja, und dann zweitens denken Gründerinnen und Gründer auch in Deutschland, denke ich, immer größer. Das ist US-Investoren besonders wichtig. Die wollen immer eine globale Perspektive sehen, sonst sind die eigentlich sofort uninteressiert. Und drittens natürlich auch wegen dieser immensen Geldschwemme, die wir da gerade haben. Also die Bewertungen in den USA gehen schon seit ein paar Jahren völlig durch die Decke und in Europa ist es da noch vergleichsweise günstig.
Nochmal zum heutigen Werbepartner. Die Bayern LB begleitet Unternehmen und institutionelle Investoren mit tiefer Sektorexpertise, mit erprobtem Strukturierungs- und langjährigem Kapitalmarkt-Know-how. Ihr Versprechen? Wir finanzieren Fortschritt. Denn gemeinsam mit ihren Kunden bringt die Bayern LB den Fortschritt in der deutschen Wirtschaft voran. Dabei ist die Bayern LB fokussierter Investitionsfinanzierer und verlässlicher Innovationspartner. Kurz gesagt, eine fokussierte Spezialbank. Jetzt mehr auf bayernlb.de/fortschritt.
Okay, also die Großen sind jetzt in Deutschland, die Gründer hast du genannt. Was ändert sich dadurch?
Also ich denke, die positiven Aspekte sind, dass es für Gründerinnen und Gründer immer einfacher wird, an Kapital zu kommen. Also das gibt ihnen natürlich mehr Macht, mehr Entscheidungsfreiheit. Sie behalten auch länger Anteile an ihren Unternehmen und haben mehr Zeit, um sich um das eigentliche Geschäft zu kümmern und nicht nur um die nächste Finanzierung. Wenn ich da mal zurückdenke, noch vor ein paar Jahren war es eigentlich so, dass einer im Gründerteam vor allem dafür verantwortlich war, das Fundraising zu machen. Dann, wenn die Finanzierungsrunde durch war, hat man irgendwie 2 Wochen Urlaub gemacht und dann ging es wieder von vorne los, um die Runde in 1,5 Jahren auf die Reihe zu bekommen. Und das hat sich wirklich komplett verändert. Außerdem bekommt man natürlich jetzt mehr internationale Expertise durch die Investoren, die ja auch sehr welterfahren sind. Kann leichter in einem Markt starten, wo der Investor auch schon Kontakte hat. Und wobei man da auch sagen muss, dass es immer nur so lange hilft, wie der Investor an dem Startup auch noch Interesse hat, also Chancen sieht, sonst lässt die Pflege da auch mal schnell nach. Ja, und auf der anderen Seite beschweren sich manche Investoren, dass so die deutschen Firmen eben in ausländischen Besitz abwandern, dass die Erträge nicht vorwiegend nach Deutschland fließen und die Sicht ist aber auch durchaus umstritten. Da gibt es auch Kapitalgeber, die das ganz konträr sehen und sagen, naja, also die beschweren sich, weil sie sehen, dass ihr Geschäft halt schwer wird und sie die schlechteren Deals bekommen. Für die Gründerinnen und Gründer ist die Entwicklung vor allem gut. Ja, und dass die Motive da scheinheilig sein können, hat beispielsweise mein Kollege Jonas Rest ja kürzlich mal aufgeschrieben für den Fall des bekannten Investors Klaus Hommels. Den Link können wir vielleicht auch noch in die Shownotes stellen.
Machen wir. Die neue Situation, die du geschildert hast, mit dem vielen Geld, führt das nicht dazu, dass viel finanziert werden wird oder schon wird, was vielleicht nicht hätte finanziert werden sollen?
Tja, das ist eine schwierige Frage. Also der Investor Christoph Meyer hat mir bei der Recherche einen interessanten Satz gesagt. Er meinte, er wundert sich, dass man in Deutschland so viel weniger Geld in den Tech-Bereich steckt, aber erwartet, dass das Gleiche wie in den USA herauskommt. Da ist natürlich schon ein bisschen auch was dran. Vielleicht muss man eben gewisses Scheitern auch einplanen. Nichtsdestotrotz, also ein Bereich, der aus meinen Augen gerade doch sehr überhitzt wirkt, ist der der Lebensmittellieferungen. Also wenn man allein nach Berlin schaut, da strömen zig Lieferdienste für Einkäufe, für die Restaurants wieder in die Stadt und das weckt Erinnerungen an die Zeit vor wenigen Jahren, wo sich das so ähnlich schon mal abgespielt hat und die Anbieter da mit immensen Werbeausgaben so gegeneinander angekämpft haben und trotzdem ihre Modelle einfach nicht profitabel bekommen haben. Ja, und da habe ich bisher so auch aus den internen Unterlagen, die uns da vorliegen, noch keine Zahlen zu Gesicht bekommen, die mich da irgendwie optimistisch stimmen, dass es dieses Mal großartig anders würde. Und ein großes Problem ist da auch, dass die Personalkosten, also durch die Fahrerinnen und Fahrer, so ein großer Faktor sind, der Kosten verursacht und einige der Unternehmen da ganz schön drücken. Das macht dich natürlich auch sofort unsympathisch als Firma, ja. Also bei Gorillas sollen die Fahrer zum Beispiel in 10 Minuten am Ziel sein. Man sieht die hier zum Teil völlig gehetzt durch die Stadt fahren, beachten nichts mehr, landen fast auf irgendwelchen Motorhauben. Dann gab es irgendwie eine Auseinandersetzung, weil die da zum Teil 25 Kilo schwere Rucksäcke transportieren mussten, was jetzt wieder auf Druck der Fahrerinnen und Fahrer geändert wurde. Also da sind so viele Streitpunkte, die mit diesem Personalfaktor zu tun haben. Und da kann man sich schon fragen, ob das jetzt alles für meine persönliche Bequemlichkeit unbedingt so sein muss.
Ja, also das sind da die Schattenseiten dieser enormen Vitalisierung der Gründer- und Gründungs- und Tech-Szene. In Deutschland, was passiert denn eigentlich jetzt mit der ersten Generation der digitalen Deutschland AG, die zu Beginn die Gatekeeper waren, die Türsteher, ziehen die sich jetzt schmollend in die Ecke zurück, weil jetzt die ganzen großen Internationalen da sind, oder machen die weiter?
Also ich denke nicht, dass die sich da zurückziehen werden. Sie machen ja oft trotzdem eben noch gerade die frühen Finanzierungen eben als Privatinvestments, und das Netzwerk wird jetzt einfach größer. Klar, die werden erfolgreich sein, die sich da auch an die größeren Investoren eben anknüpfen können, die gute Kontakte haben oder erwerben, und ja, für die ausländischen Investoren, das ist ja eben sehr wichtig, die kenntnisreichen Leute auch vor Ort zu haben, die die Branche kennen, die die Leute kennen, die die Gründer kennen und dann gemeinsam auch Investments anleiern können. Ja, und ich denke, das Problem ist eher für die Investoren durch die Konkurrenz jetzt einfach auch noch genug interessante Firmen zu finden zum Investieren.
Ja, hört sich aber, wenn man auf die Volkswirtschaft als Ganzes schaut, eher wie ein Luxusproblem an. Lass uns dann doch bitte so ein Zwischenfazit ziehen, bevor wir in ein paar Monaten oder sicherlich regelmäßig uns das noch einmal anschauen. Lange Jahre gab es ja das Wehklagen, in Deutschland mangele es an Wagniskapital, deswegen würden keine neuen Unternehmen nachwachsen und Deutschland drohe zu einem Industriemuseum zu werden. Wenn ich dir jetzt zuhöre, hört sich das fast so ein bisschen an, als sei das Problem gelöst.
Also ich glaube, ein Luxusproblem ist es nicht, weil, also wenn man sich die Zahlen anschaut, zum Beispiel auch vom deutschen Startup-Monitor, dann sieht man, dass die Hightech-Gründungen eigentlich relativ gleich bleiben. Also da kommt nicht mehr, obwohl mehr Geld da ist. Und das wäre ja schon wünschenswert, ja, einfach mehr interessante Ideen da auf die Straße zu bringen. Klar, positiv ist sicher, dass mehr Geld da ist und die Bewertungen da steigen und aber auch die Umsätze wachsen. Ob das immer so im Verhältnis steht, das kann man sicherlich in dem einen oder anderen Fall auch mal bezweifeln. Und ich denke, es ist auch noch nicht ausgemacht, ob da wirklich europäische oder globale Champions dabei sind. Das kann man nach den 10 Jahren oder 8 Jahren zum Teil da sicher noch nicht sagen. Es sieht nicht schlecht aus. Es gibt immerhin langsam mehr technische Ideen, mehr Geld, um die zu fördern. Aber in kritischen Bereichen, auch was so Infrastruktur angeht, wie Cloud und Technologien in der künstlichen Intelligenz, da ist der Weg noch ziemlich weit. Und da bräuchte man wohl auch mal einen schlagkräftigen Plan von wirtschaftlicher und politischer Seite gemeinsam, wie man da gegenüber der großen US-Firmen und auch der chinesischen Firmen noch was aufholen kann, damit wir eben künftig nicht nur an deren Schnittstellen hängen.
Also Geld genug ist da, aber eine Ermunterung für Erfinderinnen und Erfinder, wirklich mit ihren Hightech-Ideen zu versuchen, sich selbstständig zu machen, zu gründen, weil das einfach höherwertige Jobs sind, eine größere Wertschöpfung in den Unternehmen bedingt.
Genau, das wäre sicher sehr wünschenswert. Es gibt ein paar ganz interessante Initiativen, also etwa die eine, die loszieht und sich Abschlussarbeiten auch anschaut, die an den Unis geschrieben werden. Und ja, wenn die da was Interessantes finden, wo sie sagen, hey, das könnte eine super Firma werden, versuchen die diese Leute auch anzusprechen und auch eben zu einer Gründung zu bewegen. Also wer weiß, vielleicht kommt da demnächst das ein oder andere bei heraus. Allerdings ja, dauert es natürlich auch immer ein paar Jahre, bis dann die erste Software entwickelt ist und abheben kann.
Christina, vielen Dank.
Danke, Sven.
Das war der Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Wenn Sie mehr über die Digitale Deutschland AG, Ihre Hintermänner und Hinterfrauen erfahren wollen oder generell an exklusiven Informationen zu den wichtigsten Trends der Wirtschaft interessiert sind, empfehle ich Ihnen einen Blick in die Shownotes und mehr noch, ein Abo des Manager-Magazins. Sie finden sämtliche Angebote in unserer App und auf unserer Website. Christina Kryosoglu und ich bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrem Wochenende.
Nochmal zum Werbepartner der Bayern LB. Wer auch in Zukunft als Innovationstreiber einen verlässlichen Finanzierungspartner an seiner Seite haben möchte, informiert sich jetzt auf bayernlb.de/fortschritt oder unter dem Hashtag Fortschrittsfinanzierer.